Tim, das ist eine schöne Beschreibung von Marketing, die du uns gerade gegeben hast.
Ja, das mag sein.
Hat nichts mit der Realität zu tun, aber jeder weiß Bescheid, wenn du davon redest.
Herzlich willkommen beim Y-Talk, dem Podcast zum Thema Cannabis. Heute widmen wir uns unter der Überschrift CBD und Cannabis für Geeks, Fachbegriffen aus der Welt der grünen Pflanze. Was steckt hinter dem Code 420 und was unterscheidet eigentlich Hanföl von CBD-Öl? Nach dieser Folge Y-Talk könnt ihr überall mitreden, versprochen. Erfreulicherweise und nicht zu überhören gleich am Anfang, wir sind zurück im Y-Store in Berlin-Mitte und zeichnen mit Sicherheitsvorkehrungen wieder vor Publikum auf. In diesem Sinne hoffe ich, bald den ein oder anderen Zuhörer oder die Zuhörerin vor Ort zu sehen und wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören.
Ich sage Hallo und herzlich willkommen beim Y-Talk. Es ist nicht zu überhören, wir sind wieder zurück da, wo wir hingehören mit dem Y-Talk und zwar in die Nähe und zwar hinter den Y-Store in der Jägerstraße 28 mittlerweile in Berlin-Mitte im Herzen und es ist für mich ganz toll, erstens mal, weil wir einen super Gast haben, der Publikum und Applaus verdient hat, Tim Dresemann, hallo und herzlich willkommen.
Danke.
Und zwar, ja, genau, ja, völlig richtig. Und zweitens mal, weil dieses Format davon lebt, dass Publikum auch Fragen stellt. Wir hoffen in Zukunft mit den Sicherheitsmaßnahmen von Corona und Covid-19 auch mehr und mehr Leute wieder hier empfangen zu dürfen im Publikum. Ansonsten können auch alle, die zuhören, gerne Fragen an uns stellen auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, die wir hier aufnehmen. Heute reden wir über das Thema Cannabis for Geeks. Und zwar mit Tim Dresemann, der sich um die Inhalte kümmert bei Y. Und ich werde mit dir jetzt in den nächsten Minuten durch diverse Geeky-Themen gehen und wir fangen an mit 420-Themen. Mhm. Was zur Hölle ist es?
Okay, ja, ich fange mal an mit dem, was es mittlerweile ist. Mittlerweile ist es quasi ein Code für alles, was irgendwie mit Cannabis, Cannabiskultur zu tun hat. Es geht mittlerweile so weit, dass es irgendwie Hotels gibt, Gastronomie gibt, die sich explizit als 420-friendly bewirbt und damit halt eben meint, dass da eben Cannabiskonsumenten irgendwie nichts zu befürchten haben und denen da das Leben einfach gemacht oder schön gemacht wird. Angefangen hat das Ganze ein bisschen anders. Das war irgendwie im Jahr, wenn ich mich nicht ganz, also 1971 war das, in einer San Rafael High School in, ja, jetzt bin ich irgendwo in Kalifornien. Ich
glaube, in Kalifornien,
San Francisco in der Nähe. Genau, und da war eben, es war so, der Sage nach, und ich habe das irgendwie tatsächlich für einen Artikel dann auch recherchiert, und das ist relativ wasserdicht, dass da irgendwie ein Leuchtturmwärter gab, der irgendwo eine Cannabis-Plantage angelegt hat, die er dann irgendwie aber nicht mehr weiterführen wollte, weil ihm das Ganze zu heiß wurde. Der hat dann, kein Scheiß, der hat eine Schatzkarte gemalt und die irgendwelchen Highschool-Kids irgendwie vermacht. Keine Ahnung, wie die Connection da war, aber genau.
Und übrigens der Begriff Highschool im Laufe der Geschichte noch eine ganz andere Bedeutung.
Genau, und die haben sich halt eben immer dann nach der Schule getroffen, vor der Highschool, und um sich da zu verabreden, hieß es dann erst immer 420 Louis. Und Louis hieß dann einfach, da war eine Statue vor der Schule von Louis Pasteur, also dem Mikrobiologen, den man hoffentlich kennt, der Pasteurisation quasi.
Ne? Also, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn im Artikel überflogen, aber ich bin nicht näher darauf eingegangen.
Naja, wie auch immer, die haben sich auf jeden Fall an dieser...
Die Tiefen des Internets machen einen dann doch eher fertig.
Genau, ja, das stimmt, ja. Gut, je nachdem, aber... Die haben sich an dieser Statue getroffen, und zwar nach der Schule, was dann irgendwie um 4.20 Uhr war, und daraus wurde dann der Code 420 Louis, und das wurde dann irgendwann immer kürzer und dann hieß es nur noch 420. So, und einer von diesen Jungs war dann eben nach der Schule, nach der Highschool Roadie bei den Grateful Dead, weiß nicht, hierzulande eher weniger bekannte Band, in Amerika eine Riesennummer, gerade zu der Zeit, so eine Jam-Band, damit können Deutsche scheinbar nicht viel anfangen. Und so ist das Ganze dann so amerikaweit auf Tour gegangen. Und der Typ hat dann, das ist, glaube ich, aber mehr Sage als Fakt, der hat dann quasi es geschafft, auch auf Tour so bei der ganzen Entourage, die da mit on Tour ist, das eben auch als sozial akzeptierte Zeit für Cannabiskonsum durchzusetzen, 420. Also kein Bier vor vier für Für
Menschen,
Kiffer,
die gerne Bier trinken, genau. Also 420, die Uhrzeit, an dem es sozusagen am Tag legitimerweise losgeht mit dem Cannabiskonsum, Freizeitkonsum wohlgemerkt. Und auch heutzutage, und das finde ich irgendwie absurd, absurd unterhaltsam, ist es so, dass in vielen Staaten Amerika der 420. Kilometer oder Meilen, das Meilenschild auf nicht mehr existiert, weil es immer geklaut wurde.
Ja.
Und es so weit ist, dass die mittlerweile dann ganz oft so 419,99 Kilometer Schilder haben, damit die Leute, die diesen 420 so krass feiern, nicht da stehen bleiben und das Ding abmontieren und nach Hause mitnehmen.
Das ist richtig. Und apropos feiern, also 420 ist ja in der englischen Datumsschreibweise auch der 20. April.
Mhm.
Und das hat sich dann auch irgendwie relativ krass etabliert, dass das ein Riesenfeiertag, also das Weihnachten für Stoner halt so. Und wenn man mal schaut oder sich das bei YouTube mal angucken will, so 420 San Francisco oder so, einfach mal eingeben, was da abgeht, ist schon, ja, also da muss in Deutschland auch einiges passieren.
Genau, in San Francisco habe ich in der Recherche vorher gesehen, das ist an diesem Hügel, der da in der Stadt so bekannt ist, aus diversen Sitcoms, wird dann ordentlich
gequarzt,
genau. Und es gibt es auch, quelle surprise, wie der Franzose sagt, in Berlin. Wo würdet ihr es in Berlin vermuten? Kreuzberg ist schon mal richtig, Görli, habe ich da richtig gehört. Im Görlitzer Park gab es dazu eine adäquate deutsche Veranstaltung. Also für alle, die interessiert sind, hier lokal nochmal online gucken. Super spannende Sache, wie sich das so entwickelt und zeigt auch, dass es schon eine lange Kultur gibt. Wir springen einfach mal jetzt in diese Kultur rein und machen weiter mit dem Fachbegriff Indica und Sativa.
Ja.
Tim.
Genau. Klär uns auf. Ja, hoch umstritten mittlerweile irgendwie, weil ja taxonomisch aus Sicht von Botanikern und solchen Leuten, die sich wirklich intensiv damit beschäftigen, ist das alles nicht so ganz haltbar, weil nicht klar differenzierbar, und außerdem ist Cannabis als Pflanze schon so lange in Kultur genommen, dass es streng genommen nur noch Hybriden gibt. Aber ursprünglich wurde mal davon ausgegangen, dass es zwei Arten, Unterarten von der Cannabispflanze gibt. Einmal eben Sativa. Da wurde dann immer gesagt, eher die langstängelige mit den dünneren Fingern, die man so von den charakteristischen Blättern her kennt, und die halt eher zur Fasergewinnung genutzt wird. Und Indica, eben der indische Hanf, klassischerweise als Rauschhanf so bezeichnet. Genau. Und das ist, wie gesagt, heutzutage ist man so ein bisschen davon weg, obwohl es immer noch benutzt wird, aber eher so als Chiffre. Also es ist nicht mehr eine klare, so eine botanische, taxonomische Abgrenzung, sondern eben, ja, es ist ein Codewort für, also Sativa meint heutzutage halt eher so geistig wirkende, belebende, energetisierende Strains oder Sorten, Kultivare, muss man eigentlich sagen, von Cannabis. Und Indica ist dann eben eher so alles, was so ein bisschen mehr auf den Körper geht, wo man danach sich vielleicht eher auf der Couch tummeln will, als jetzt irgendwie noch rauszugehen.
High und platt.
Genau, sowas.
Gut, ja. Alles klar. Haben wir drüber geredet. Kenne ich auch noch von früher, bin ich jetzt ein bisschen überrascht tatsächlich, dass das eher ein Marketing-Gag zu sein scheint.
Es hat sich halt eben, es hält sich auch immer noch deswegen, weil es eben nicht ganz nutzlos ist. Wenn jetzt Anwender oder Verschreiber auch, je nachdem wo man ist, davon reden, dann weiß jeder, was gemeint ist. Aber es ist, wie gesagt, es ist so, dass,
Tim, das ist eine schöne Beschreibung vom Marketing, die du uns gerade gegeben hast.
Ja, das mag sein.
Hat nichts mit der Realität zu tun, aber jeder weiß Bescheid, wenn du davon redest.
Es fehlt halt krass an Differenzierung, so, ne? Die Cannabispflanze hat ja irgendwie nicht nur THC und auch nicht nur CBD, nicht mal nur Cannabinoide, sondern auch noch einen Haufen anderer Wirkstoffe, und die genaue Zusammensetzung, eigentlich müsste man darauf basierend irgendwie ein Benennungssystem etablieren. Aber ja, das ist halt, das dauert. Und bisher hat es halt mehr oder weniger im Dunkeln stattgefunden, und da hat es gereicht. Ja, da wusste jeder, wenn ich Sativa sage, dann meine ich eben nicht das Zeug, was mich krass in die Couch drückt, sondern das, wo ich vielleicht noch irgendwie Bock habe, dann noch rauszugehen. So, und das, ja.
Das ist auf jeden Fall ganz spannend, was du gerade so in einem Halbsatz gesagt hast, wo das so im Dunkeln stattgefunden hat. Das merken wir hier beim Y-Talk immer wieder, dass wir auch ganz anfangen, gerade im deutschen Bereich, ganz viele Themen aus dem Bereich Cannabis erstmal rauszuholen aus der Ecke, in der das vielleicht noch ist, in der es auch mit Illegalität immer wieder verbunden wird und so, und die reinzuholen in den Lifestyle-Bereich, und wo die Leute das auch ganz neu, diese Cannabispflanze kennenlernen. Also ich bin da selber ein gutes Beispiel für, deswegen kann ich das auch sehr überzeugt sagen, weil ich selber mit Cannabis im Freizeitgebrauch zu tun hatte früher und mittlerweile dann aber total das für mich total abgeschrieben habe und über CBD wieder das auch ganz neu kennengelernt habe, die Pflanze, und auch sehr positiv, unter anderem im Vitalk, aber auch eben mit einzelnen Produkten. Lass uns da nochmal in die Tiefe gehen beim Thema CBD. Hanföl versus CBD-Öl, so eine Sache, wo ich immer wieder merke, so wo wir genau diese Aufklärungsarbeit leisten können und wollen auch, wo einfach so aufs erste Hören, wenn man neu ist in dem Bereich, erstmal ist die Frage, ja, das ist ja, sieht eigentlich gleich aus, wird auch oft ähnlich vermarktet gefühlt, so von der Portionierung und von dem
vom Preis auch teilweise.
Ja,
da wird es dann auch wirklich frech, so wie ich, oder unverschämt eigentlich.
So, ich merke bei Tim geht der Puls hoch. Gib uns ganz kurz die Beschreibung, was ist der Unterschied und warum müssen wir den Unterschied machen oder warum macht es Sinn, den zu machen?
Ja, also Hanföl ist ja im Grunde erstmal einfach so wie Rapsöl, einfach ein Öl, was aus der Hanfpflanze, in dem Fall auch wie beim Raps, aus den Samen gewonnen wird. So, und das war es dann im Grunde auch schon so. Und das wird aber teilweise wie CBD-Öl auch vermarktet in so kleinen 10-Milliliter-Fläschchen, die dann auch irgendwie oberhalb von 30 Euro mal locker kosten. Was natürlich für ein Speiseöl, auch wenn Hanföl ein sehr hochwertiges und sehr wertvolles Speiseöl ist, aber das ist natürlich frech so, ne? Weil damit irgendwie suggeriert wird, irgendwie, dass das Gleiche wäre wie CBD-Öl. CBD-Öl ist im Unterschied zu Hanföl eben Öl, wo CBD drin ist. So, klar. Und oft ist das auch das Gleiche, also oft ist auch die Grundlage für ein CBD-Öl auch Hanföl. Also da ist dann CBD in aus Hanfsamen gewonnenem Öl. So, aber das dann gleichzusetzen und dann auch zu gleichen Preisen zu verkaufen, obwohl dem Verbraucher vielleicht nicht ganz klar ist, dass da jetzt gar kein CBD drin ist, ist halt aus meiner Sicht unverschämt.
So, jetzt haben wir CBD für Geeks versprochen. Sag uns nochmal parallel dazu, wo du aus dem Hanföl einfach das Öl gewonnen wird. Wie wird's beim CBD-Öl? Was ist da sozusagen der Gewinnungsprozess, der Unterschied? Und gib uns da ein bisschen mit kurz.
Das kann ganz unterschiedlich passieren. Im Grunde ist das einfach irgendein Öl, wo CBD drin ist. Das kann, wie gesagt, ein Hanfsamenöl sein, wo dann durch einen Hanfextrakt oder durch ein CBD-Isolat irgendwie.
Da wollte ich eigentlich hinaus drauf, auf das CBD-Isolat. Also nehmen uns da noch, weil da ist ja die Arbeit drin und da ist ja sozusagen der Prozess, der auch den Unterschied macht am Ende drin zum Hanföl, wo du sagst, das ist nur das Hanföl.
Ach so,
und beim CBD Öl.
Nicht ganz, auch, aber nicht, also CBD-Isolat ist einfach nur die Einzelsubstanz isoliert, also monoextrahiert, also wirklich nur dieses eine Molekül quasi extrahiert, das dann gemischt in Öl. Das ist, ja, aus meiner Sicht, wer es mag, ist das legitim. Die andere Version ist eben ein Hanfextrakt oder ein Hanfblütenextrakt zu nehmen, wo dann eben alles drin ist, was in der Cannabisblüte eben drin ist. Wenn man das so belässt, also mit den ganzen anderen wertgebenden Inhaltsstoffen auch noch, dann ist das ein sogenanntes Vollspektrum-Extrakt oder Breitspektrum-Extrakt, je nachdem, alles kommt meistens nicht mit im Extrakt an. Oder man kann das eben auch so weit aufreinigen, dass dann auch nicht mehr viel anderes als das CBD drin ist. Und das wird dann meist dann zu dem Grundöl, sag ich mal, gemischt, was irgendwie in unserem Fall zum Beispiel mit einem hochwertigen Kokosöl, also MCT-Öl auf Kokosbasis, genau.
Vermischt wird.
Ja, das wird dann genau so vermischt und dann hat man sozusagen ein CBD-haltiges Öl.
Sehr gut. Bewegen wir uns mal dahin, wo das Ganze an den Endkonsumenten verkauft wird oder abgegeben wird. Was man so kennt in Europa sind ja Coffeeshops. Ich frage mal hier in die Runde, wer kennt Coffeeshops? Mal die Hand hoch. Ja, das höre ich einmal noch nie gesehen und ein müdes Lächeln aus der Gruppe, aber relativ viele Hände oben. Die kennen wir ja vor allem aus den Niederlanden, aus Amsterdam, sozusagen die Bilder, die da hochgehen. Das hat sich aber total weiterentwickelt mit der Veränderung im Bereich Cannabis und Cannabiskonsum in den Staaten, Vereinigten Staaten von Amerika und in Kanada vor allem. Dispensaries ist so ein Stichwort. Jetzt in Deutschland wissen wir alle Weihprodukte, zum Beispiel hier im neuen Weihstore, aber auch zum Beispiel bei Douglas. Ja, also auf einmal so eine Welt, wo man sagt, okay, wow, wie hat jetzt eine Pflanze geschafft irgendwie, also wie schafft eine Pflanze dieses Spektrum abzubilden? Nimm uns doch mal mit und vor allem nimm uns doch noch mal mit in diese Geschichte Mad Men. Das ist irgendwie wie so ein Apple Store für Cannabis.
Ja, also Mad Men ist, glaube ich, ganz gut, deswegen, also MED, also so wie Mad von Medizin und dann Men, nicht so wie die Serie, ist ganz gut, glaube ich, als Geschichte, um diese ganze Entwicklung mal so ein bisschen so zu verdeutlichen, weil die auch gleich das so extrem gemacht haben, dass irgendwie so ein bisschen eskaliert ist aus der Sicht von vielen Leuten. die haben halt eben dieses Schmuddel-Image nicht nur so ein bisschen versucht aufzuwerten, sondern die haben gleich versucht, ans ganz andere Ende des Spektrums quasi das Ganze zu treiben, irgendwie mit Stores, die sie da irgendwie aus dem Boden gestampft haben, die wirklich so Boutique-Flavor hatten. Apple Store ist ein guter Vergleich, der auch oft benutzt wurde. Denen ist aber im Grunde, glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, dieses ganze, diese Corporate Banker Mentalität einfach ein bisschen auf die Füße gefallen, weil die halt die Cannabis Szene oder Kultur in Amerika ist ja auch, hat sehr viel mit Aktivismus zu tun, hat sehr viel mit Idealismus zu tun, und da tummeln sich halt Leute, also es kommt ja aus einer Subkultur, mittlerweile ist es vielleicht keine Subkultur mehr, aber da tummeln sich halt eben Leute, die mit diesen ganzen Corporate Banker Types irgendwie nicht so viel anfangen können, und Madman hat darüber hinaus noch den Fehler gemacht, da nie einen Hehl draus zu machen. Die haben auch halt viel Geld tatsächlich für so Aktivismus zur Verfügung gestellt. Aber ja, das ist halt irgendwie, die haben da versucht, so einen auf eben Apple, auf Steve Jobs und so diesen Personenkult um sich selbst zu kreieren und so. Und das ist halt irgendwie, das hat nicht funktioniert.
Also mit super slicken Stores teilweise am Flughafen in L.A., und so, und jetzt mittlerweile stand jetzt, glaube ich, im Moment alle zu sogar. Ich weiß gar nicht, wie es ist.
Den alleraktuellsten Stand weiß ich nicht. Die beiden Founder sind beide zurückgetreten, weil das einfach auch nicht mehr haltbar war, so was da an Stories auch über die bekannt wurde. Und ja.
Also da ist es ein bisschen schief gegangen, aber nichtsdestotrotz gibt es, ich hatte ja auch schon ein paar andere Sachen noch genannt, es gibt sozusagen nach wie vor, gibt es auch in Amsterdam, soweit ich weiß, Coffeeshops, aber die waren ja hier bekannt, ich gehe davon aus, dass es bei den Zuhörern ähnlich ist. Dispensaries, also sozusagen so Apotheken in Amerika auch, wir hatten auch hier schon mit Melanie Dolphin gesprochen, eine Apothekerin, die in Berlin Cannabis vertreibt, ein sehr spannendes Gespräch auch, das läuft noch sehr anders als in Amerika. Also vielleicht kannst du uns da auch nochmal so ein bisschen ein paar Details mitteilen.
Naja, in Deutschland läuft das im Grunde wie mit jedem, also wenn man jetzt Cannabis-Patient ist, läuft das im Grunde wie mit jedem anderen Medikament. Man geht in die Apotheke und muss natürlich eine finden, die auch Cannabis nicht nur generell vertreibt, sondern auch gerade was da hat, was auch in der Vergangenheit immer wieder ein Problem war. Mittlerweile nicht mehr so oft, aber kommt noch vor. Und ja, und dann zeigt man da halt sein Rezept und kriegt sein Produkt dann.
Genau, also sowohl Melanie Dolphin, die Apothekerin, als auch Sasa Raber, mit der ich gesprochen habe von der SPD, die Cannabis-Patientin ist und auf dem Weg in den Bundestag mit sehr liberalen Forderungen zum Thema Cannabis, würden dir sagen, oh, wir können dir aber noch von einigen Problemen sozusagen erzählen und Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, hier und da. Deswegen, es ist immer nach wie vor, es fällt unter das Betäubungsmittelgesetz, muss man da vielleicht an der Stelle noch einmal einwerfen, das Cannabis, und die haben wahnsinnig strenge Auflagen, was das Testen angeht zum Beispiel, um einfach das mal zu verdeutlichen, dass Melanie Dolphin da erzählt hat, und dann verweise ich danach auch einfach auf die Podcast-Folge für alle, die das mehr interessiert. Die müssen von jeder Charge, die die bekommen, müssen die jedes kleine Paket aufmachen und einen Test machen von der Blüte, die in diesem kleinen Paket ist, und dürfen nicht die ganze Charge am Stück testen. Also solche Sachen machen es wahnsinnig aufwendig für die Apotheker. Das ist in Amerika, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, da ist und in Kanada.
Wie das da genau läuft, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe das auch erst aus Patientensicht gemeint. Und auch da habe ich es wahrscheinlich zu einfach dargestellt, weil es ist gar nicht mal so einfach, überhaupt dieses Rezept zu haben.
Also das hört man immer wieder in den Gesprächen.
Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, genau. In Amerika, also da hört man ja irgendwie, dass es relativ einfach ist, dass es da irgendwie so Pot-Docs gibt, die einem da quasi schnell so eine Karte ausstellen, und dann ja, und dann kann man im Prinzip damit shoppen gehen sozusagen.
Genau, ne? Das ist, also da habe ich mich auch nochmal vergewissert bei meinem Cousin, der lebt in San Francisco, der sagt auch wirklich, das ist im Grunde seit einiger Zeit, den Begriff Pot-Dog habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das muss so ähnlich sein. Der sagt, es gibt dann sozusagen auch Doctors, da gehst du hin und dann kommst du raus mit so einer Karte und dann gehst du in den Store und dann geht's los, beziehungsweise in die Dispensary. Also es ist dann doch noch es ist nicht der klassische Coffeeshop, sondern es ist eben eine Apothekenform. Genau, jetzt neuerdings bei Douglas auch mit Weihprodukten.
Genau, jetzt sind wir wieder in Deutschland und wieder bei natürlich nur CBD-haltigen Produkten, genau. Und ja, das hat mich ehrlich gesagt, ich bin ja auch nicht allzu lange hier, und da das dann wirklich da Douglas auf einmal im Gespräch war, das hat mich auch erstmal verwundert auf jeden Fall, aber auch, ja, ich find's gut. Also das ist natürlich irgendwie wiederum, ne, wenn man überlegt, in was für einer Schmuddelecke Cannabis stand und teilweise noch steht, bei vielen, in vielen Köpfen so, dann ist das natürlich schon am anderen Ende des Spektrums auch. Aber ja, ich find's gut, so als Gegengewicht kann das nicht schaden, ja.
Ja, das zeigt vor allem die Bandbreite dieser Pflanze, und da würde ich jetzt, habe ich hier noch drei Themen, Anwendung von CBD, also verschiedene Anwendungsformen. Mhm. Genau, wirf doch einfach mal rein.
Ja, also klassisch und ich glaube auch am meisten verkauft ist das Öl, mittlerweile auch immer öfter als Mundspray. Und da gibt's dann wieder, das kann man dann irgendwie noch liposomal formulieren, also das kann man dann so formulieren, dass der Körper das wie besser aufnehmen kann, dass die Bioverfügbarkeit einfach höher ist.
Kann ich ja kurz mal abfragen, wer hat schon mal CBD-Öl genommen? Wer hat schon mal liposomal zu sich genommen? Da hättest du jetzt vorher nicht erzählen sollen, da wären wahrscheinlich weniger Hände hochgegangen, ohne es zu wissen oder mit dem Wissen. Okay, was haben wir noch? Ich habe mir noch aufgeschrieben, topische Anwendung.
Ja, das finde ich ziemlich geil.
Cremes, also Anwendung auf der Haut, genau.
Okay, also geht auch einfach.
Ja, ja, genau.
Ja, Oromukosal, also gibt's auch noch mal als Abgrenzung, das ist quasi über die Mundschleimhaut.
Okay.
Ja. Und was gibt's noch eigentlich? Ja, Kapseln, ne? Das ist ja Öl, aber in halt den Gelatinkapseln verpackt, weil einige den Geschmack halt nicht so toll finden, mit dem das oft kommt. Was gibt's noch? Ja, Vapes natürlich, ne? Oder Vapes ist halt immer so, Vape ist da schnell, bist du schnell bei Vaping-Krise so.
Ja, genau, da wollten wir auch nochmal drüber
reden.
Ja,
genau, aber also Diffuser-Pens, sagen wir, das sind einfach, also das ist einfach eine Aufnahme über die Lunge.
Mhm.
Verdampftes. Also kein Rauch, ne? Ganz wichtig. Also Vapen ist nicht gleich Rauchen. Das ist nochmal eine wichtige Abgrenzung.
Ja. Genau. Du hast es gerade schon gesagt und ich würde da auch direkt nochmal einsteigen. Vaping Crisis in den USA. Was genau versteht man da drunter?
Ja, das war so ungefähr vor einem, also im Sommer letzten Jahres. Da tauchten dann irgendwie so nach und nach irgendwie so relativ, ja, am Anfang zumindest mysteriös scheinende Fälle auf von relativ jungen und eigentlich gesunden Menschen, die ja, deren Lunge irgendwie massiv in ihrer Funktion beeinträchtigt war sozusagen. Und da kam man dann irgendwie relativ schnell, aber doch, glaube ich, da hat man geschaut, wo ist da der gemeinsame Nenner. Und dann waren das in den meisten Fällen eben junge Männer oder junge Menschen, die THC-haltige Vape-Produkte konsumiert haben. So, in einigen Fällen waren die scheinbar auch nicht im Spiel, obwohl man da auch nie weiß. So sagt jetzt ein junger Mensch irgendwie, womöglich im Beisein seiner Eltern, irgendwie sagt er dem Arzt wirklich, ja klar, hier THC Vape-Pen. Naja, und da ist jetzt so der Verdacht hat sich erhärtet, ist aber, glaube ich, noch nicht endgültig bestätigt, dass da irgendwie ein Zeug beigemischt wurde in diese Kartuschen, Vitamin E Acetat, weil das einfach irgendwie eine ähnliche Konsistenz und Farbe hat wie dieses THC Liquid, was da sonst drin ist. Und das kann zu massiven Lungenschädigungen führen. Und ich glaube, es sind irgendwie über 60 Leute auch irgendwie tatsächlich dran gestorben.
Ja, also das hat große Kreise gezogen. Es gab natürlich dann auch sofort in Deutschland irgendwie Reaktionen, weil das, man kommt ja kaum drum herum. Es gibt sozusagen diverse neue Formen auch zu rauchen und zu vapen und zu inhalieren und alles. Und natürlich wurden alle nervös. Hat sich aber dann zum Glück rausgestellt, dass es da keinerlei Überschneidungen gibt mit Produkten, die im deutschen Markt verfügbar sind. Das gilt für alle, wirklich von A bis Z, für die gesamte Produktpalette, war ein sehr amerikanisches Phänomen, aber man kann sich vorstellen, in der Ernsthaftigkeit mit mehreren Toten natürlich ein Riesending. Damit sowas nicht stattfindet in Deutschland und in Europa, gibt es die Novel Food Verordnung.
Ja, gut, die hat jetzt nicht so viel mit Vapen zu tun.
Nee, aber damit überhaupt keine, ja, okay, das ist gut, dass wir es direkt klarstellen. Ja, die hat mit Vapen selber nichts zu tun, aber die hat damit was zu tun, dass gewisse Sicherheiten eingehalten werden und Produktsicherheiten. Sag uns doch noch kurz was dazu und dann auch sozusagen, bevor wir jetzt über den Fall CBD da sprechen, einfach erstmal allgemein, was ist diese Novel Food Verordnung?
Ja, also genau, du hast vollkommen recht, die regulatorischen Hürden sind irgendwie, ja, manchmal ärgerlicherweise, manchmal auch glücklicherweise ziemlich hoch in Deutschland. Novel Food.
Immer, Tim, für uns bei Way sind die immer zum Glück ziemlich hoch.
Ja, natürlich, okay, wir wollen, ja, genau. So. Genau, und Novel Food, diese Verordnung sagt im Prinzip, dass alles, was nicht vor 1997, glaube ich, nachweislich in erheblichen Mengen oder so, wie die genaue Formulierung ist, weiß ich nicht, aber konsumiert wurde, auch als Nahrungsmittel, gilt halt als Novel Food und muss einen entsprechenden Regulierungsprozess durchlaufen. So, und da sind jetzt halt teilweise eben auch, wenn es Nahrungsmittel gibt, den CBD halt irgendwie in aufkonzentrierter Form oder als Isolat beigesetzt wurde, dann sind auch diese Sachen als Novel Food einzustufen aus der Sicht von, naja, den Behörden und einigen anderen Leuten, die da eine Rolle spielen. Und deswegen ist das schwierig für einige Produzenten, weil, ja.
Ich gehe mal kurz Beispiele. Chiasamen sollten noch allen bekannt sein. Novel Food, ja. Kannten wir eben vor 1997 nicht. Oder nicht wirklich, zumindest nicht im Dauergebrauch. Zweites Beispiel, was ich mir aufgeschrieben habe, UV-behandelte Pilze mit mehr Vitamin D. War mir auch bis jetzt noch kein Begriff.
Nein, auch nicht.
Und das dritte, was mich im Stock was hängen geblieben ist, ist Krillöl. Hat jemand eine Idee, was Krillöl ist? Ja, ich sehe ein bisschen, nee, ja,
ist
nein.
Ist Krill nicht das, was Wale essen so?
Genau, das sind antarktischer Krill, also ein Öl, was aus antarktischem Krill gewonnen wird. Du hast, glaube ich, auch noch ein gutes Beispiel. Was war deins?
Klonfleisch.
Klonfleisch.
Ja, ja. Also so quasi Petrischalen gezüchtetes Fleisch aus Stammzellen. Ja.
Fleisch von Klonen. Es gab einen riesen Aufschrei in der Clown-Community am Anfang, aber das war, nein. Spaß beiseite, es geht also um, sorry, musste sein, es geht also um Lebensmittel, die neu sind, so erstmal grundsätzlich in dieser Verordnung, hat erstmal mit CBD und Cannabis nicht so viel zu tun.
Genau.
Ganz konkret gibt es aber eben, weil, wie wir jetzt auch schon mehrmals besprochen haben, den Moment, wo Cannabis-Lebensmittel ins Spiel kommen und da, wenn man zum Beispiel jetzt CBD Lebensmittel verkauft, würden die auch darunter fallen.
Ja, und da ist halt eben noch ein Unterschied, das ist halt ein relativ komplexes Thema, deswegen, da ist dann, glaube ich, nochmal der Unterschied, wenn diese Lebensmittel einfach ein Hanfextrakt, also sagen wir mal, ich nehme die ganze Pflanze und schmeiß die in meine Extraktmaschine und
Thermomix,
da, zum Beispiel,
wenn sie mal zu Hause machen will.
Und dann mixe ich das in Lebensmittel, dann ist das nicht, also nach meiner Auffassung jetzt, ne, ist das nicht als Novel Food einzustufen. Wenn ich aber hergehe und sage, okay, ich will aber irgendwie nur bestimmte Geschichten aus der Hanfpflanze irgendwie da vermehrt reinbringen, zum Beispiel CBD, oder sogar CBD als Isolat zusetzen, dann sind die in dem Sinne als Novel Food, als neuartiges Lebensmittel zu werten und müssten dann genehmigt werden.
Ja.
Aber für CBD-Produkte, die auf diese Art hergestellt werden, gibt's noch kein, also keine Zulassung.
Ja, gibt aber immer wieder Diskussionen dazu. Es ist eine Abgrenzung, die ein schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt. Wir wollten es trotzdem mal hier mit besprechen, weil es auch immer wieder auch bei der Frage CBD-Produkte irgendwie mit reinkommt. Ich gucke jetzt hier einmal in die Runde. Ihr könnt auch gleich gerne nochmal Fragen stellen, wenn es noch einen Begriff gibt. Tim ist da extrem versiert und vor allem gebe ich nochmal den Zuhörer und Zuhörerinnen hier die Möglichkeit, wenn ihr irgendwo in die Kommentare schreibt, sagt, dazu würden wir gerne nochmal was hören von Tim, weil der hat jetzt hier so fachmännisch da auf alles geantwortet. Das wird wahrscheinlich passieren, wenn ihr es in die Kommentare schreibt, weil Tim kümmert sich um viele von den Inhalten, die auf den Y-Seiten stattfinden und ist, wie wir jetzt gerade gehört haben, ein ausgemachter Fachmann für das Thema CBD. Und deswegen sage ich vielen Dank fürs Zuhören hier vor Ort und vielen Dank, Tim.
Danke.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Y-Talk. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Immer montags laden wir die neue Folge hoch. Ansonsten findet ihr uns auf allen gängigen Podcast-Kanälen und bei Instagram und Facebook.